Ihr habt ja schon durch den wunderschönen Vorspann eine Hinführung erlebt auf das Thema heute. Tatsächlich wollen wir uns ein bisschen mit dem König Josia beschäftigen. Aber nicht nur mit ihm, sondern ich möchte das Thema so ein bisschen weiter und größer fassen. Und da ist mir so die Überschrift eingefallen, auf der Suche nach wahrem Leben. Suchen ist eine Beschäftigung, die unser Leben intensiv füllt. Das war bei mir heute Morgen so. Ich komme zum Buchladen, greife mit sicherer Hand in die Tasche. Tasche ist leer. Oh, wo ist mein Schlüssel? Zu Hause auf der Haustür stecken geblieben. Eine liebe Gabi steht neben mir, sieht den Schrecken in meinem Gesicht und alles, was da so durch den Kopf rast. Soll ich mal eben zu dir fahren und gucken? Oh ja, danke. Sie fährt und ich bleib zurück. Und nachdem ich dann etwas mich beruhigt habe, sortiere ich mal alle Taschen und finde den Schlüssel. Suchen, Schrecken haben. Ja, mir ist dann wieder so bewusst geworden, als ich den Schlüssel hatte, habe ich gebetet. Aber das war ein Augenblick zu spät, um Gabi noch anzuhalten. Aber ich habe immerhin gebetet, dass sie keinen Schrecken kriegt, wenn sie den Schlüssel nicht an der Haustür findet. Und nun denkt, da ist der Dieb schon im Haus. Ja, so geht es mit dem Suchen. Sind wir nicht alle irgendwo in unserem Leben meistens auf der Suche? Wenn man jünger ist und heranwächst und so, dann sind das meist die großen Dinge, die gesucht werden. Die große Liebe, die sich so jeder in seinem Leben wünscht, nach der sucht man ja, nach der fragt man ja. Da investiert ja wohl jeder junge Mensch ganz viel, den Partner für ein erfülltes Leben zu finden. Aber auch so, wenn ich an die 17- und 18-Jährigen denke, da ist dann der Führerschein, der muss ja gemacht werden, kann man ja schon mit 16 machen und dann mit 17 begleitetes Fahren haben. Aber da muss das Auto her. Suche nach dem Auto. Wunsch nach dem Auto. Und so geht es weiter mit Haus, mit einem sicheren Arbeitsplatz. Ich kann diese Latte endlos weiterspinnen. Suchen, suchen, suchen. Kommt die Suche nach dem wahren Leben dabei auch vor? Das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe, die wir uns selber stellen müssen. Meistens geht es doch darum, dass wir uns schöne Dinge wünschen, sie suchen und möglichst das Geld verdienen wollen, damit wir uns das auch leisten können, den Urlaub, das Auto und worum es so alles geht. Und führt das zum wahren Leben? Ist dieses Suchen inhaltlich das Richtige? Ich hatte noch so ein anderes Erlebnis, das war zu meiner Zeit als Heimleiter in Rehe. Da war ich bei der Metro einkaufen gewesen, zurückgekommen, hatte ausgeladen und dann, oh, mein Handy ist weg. Wo kann das Handy sein? Ich habe das Auto abgesucht, das Umfeld ums Auto, Handy nicht gefunden. Und statt zu beten, habe ich dann so meine ganze Intelligenz, so ein bisschen, dass da ist, habe ich eingesetzt und habe gesagt, was machst du jetzt? Bei der Metro angerufen, beim Fundbüro, nee, ist nichts abgegeben. Ja, können Sie mal auf den Parkplatz Nummer 37 gehen? Da habe ich nämlich geladen, da müsste es rausgefallen sein. Hören Sie mal, ich kann da jeder kommen und das, die habe ich die Zeit nicht für. Na gut, ich habe 10 Minuten gewartet, habe dann mein Telefon angerufen, keiner abgehoben, habe die Metro wieder angerufen. Ja, ich war gerade da, ich habe geguckt, ich sage, oh, danke. Haben Sie was gehört? Nein, nichts gehört, nichts gefunden. Und dann kam bei mir der Durchbruch, sage ich, Mensch, du bist vielleicht ein Esel, ein absoluter Trottel. Gott weiß, wo das Handy ist. Und ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, Herr, entschuldige, vergib mir, dass ich nicht gleich dich gefragt habe. Du bist der sichere Halt und der sichere Finder für mein Handy, also zeig's mir doch bitte. Als ich damit fertig war, habe ich das Handy nochmal angerufen und dann sagte jemand, hallo. Und wer hat es gefunden? Ein Zivi von mir am Eingang. Da lag es in einem Busch. Diese Geschichte heißt, wir suchen meist viel und vergeblich und umsonst. Und wir vergessen das Entscheidende. Dass wir was verlegen können, das Portemonnaie, den Schlüssel oder was immer es ist. Ich glaube, das passiert so im zunehmenden Alter jedem. Aber wirklich Gott in Anspruch zu nehmen, auch für diese Kleinigkeiten. Ihn suchen, dass er mir beim Suchen hilft. Das ist das große Geheimnis, das wir irgendwo haben. Aber wenn du nun alles das, was du gesucht hast, gefunden hast, eine Frau und Kinder, ein Haus und ein Auto, hast du dann schon das wahre Leben? Also bei uns war das so, wir hatten alles, meine Frau und ich. Ich hatte gute Karriere gemacht, es fehlte an nichts, ein gutes Einkommen, Mercedes, Haus, 3 Töchter, alles vorhanden. Und dann fing es an, in unserer Ehe zu kriseln. Da fehlte was. Ich war dauernd unterwegs auf Reisen und meine Frau hütete das Haus und zog die Kinder ziemlich mehr oder weniger allein groß. Und dann kam die Frage, ist das alles? Ist das der Inhalt des Lebens? Ist es das, wofür wir auf dieser Welt sind? Ich mache es kurz, diese Frage hat uns zu Jesus geführt. Diese Frage war so weit, dass wir schließlich Jesus gesucht und gefunden haben und er in unser Leben eintrat. Und dann hat sich alles verändert. Mercedes weg, guter Job weg, Haus weg, alles weg. Und wir leben mit ihm und wir sind glücklich mit ihm. Wir haben diesen Inhalt gefunden und können das andere alles gut vergessen, wobei es uns nicht schlecht geht. Also keine Tränen der Armseligkeit oder so. Aber wir haben den Inhalt, den Ziel des Lebens gefunden. Und das ist doch wohl entscheidend. Unsere normale Situation ist, wenn es uns gut geht, dann suchen wir Gott nicht. Dann brauchen wir ihn auch nicht. Insofern ist das ein Wunder, dass Gott uns gefunden hat, Jesus uns gefunden hat, wo es uns eigentlich gut ging. So nach dem Maßstab der Welt, nach dem Maßstab der Menschen nur, dass in unserem Herzen was fehlte, das wusste er. Das war uns noch nicht so klar. Aber wenn dann plötzlich Not hereinbricht, und das erleben wir ja auch hier in der Gemeinde, plötzlich ein Lieber abgerufen wird und in den Himmel geht, oder wenn Krankheit in unser Leben kommt oder Arbeitslosigkeit, das haben wir alles hier unter Geschwistern erlebt, was ist dann? Dann fängt das Klagen an. Dann suchen wir Gott. Manchmal klagen wir ihn an, weil wir denken, das ist alles nicht in Ordnung so. Und dabei haben wir etwas Entscheidendes versäumt. Entscheidend, dass wir den Herrn suchen, dass wir das Leben suchen mit ihm. Ich möchte einen kurzen ersten Text lesen, Jeremia 29, die Verse 7. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, dann geht ihr hin und betet zu mir. Dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit ganzem Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Was für eine Zusage. Nehmen wir diese Zusage für unser Leben ernst, dass wir mit ganzem Herzen Gott suchen, von der kleinsten Kleinigkeit bis zu den wichtigsten Dingen, ganzheitlich in jeder Beziehung, nehmen diese Zusage an, so werde ich mich von euch finden lassen. Ich finde das überwältigend und ich schäme mich immer wieder in den Momenten, wo ich es versäume, wo ich meine, ich kann alleine und dann stelle ich plötzlich fest, ich kann gar nicht alleine. Es ist alles vergeblich. Kommen wir zu dem König Josia. An dem können wir einiges lernen und darum habe ich ihn auch ausgesucht. 2. Chroniker, Kapitel 34, die Verse 1 bis 3. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde. Ihr habt hier die Mädels von 8 Jahren gesehen. 8 Jahre alt, König werden. Unglaublich, unfassbar, wenn man sich das bewusst macht. Und er regierte 31 Jahre. Also mit 39 Jahren ist er bereits gestorben, getötet worden. In der Schlacht mit dem Pharao Necho. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er ging auf den Wegen seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Und im 8. Jahr seiner Regierung, als er 16 Jahre alt war, das war dieser berühmte Sprung, also 8 Jahre später, als er noch ein Junge war, ein Teenager war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Was für ein Blick! Unglaublich, wenn ich mir den klar mache. Als 8-Jähriger hatte er sicherlich Ratgeber, die ihm geholfen haben, aber wir werden es später noch sehen, er hatte keinen Vater mehr, der war ermordet worden. Und auf der Basis dieses Mordes ist er König geworden. Das heißt also, Familie war da nicht, die ihm irgendwo helfen konnte. Er war allein. Und er hatte Ratgeber, die ihn offensichtlich auch ganz gut geführt haben. Aber nach 8 Jahren traten sie in den Hintergrund. Er war so ausgerichtet, dass er selber entschied, jetzt bin ich dran, jetzt mache ich weiter, jetzt gehe ich los. Im Alter von 16 Jahren. Ich wäre mit Sicherheit nicht fähig gewesen. Und uns allen geht das auch so, das wirklich zu machen. Aber er tat es. Und ich glaube, das Entscheidende, was ihm Erfolg gegeben hat, ist seine Blickrichtung. Er hat sortieren können. Er hat gesehen, was lief. Er hat schlechte und gute Berater gehabt. Wir werden uns noch mal ein bisschen in die Geschichte gleich einklinken, um das Umfeld etwas besser zu verstehen. Aber er hatte immer darauf geachtet, dass das, was recht war in den Augen des Herrn, getan wurde. Das haben wir ja auch gelesen. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Vielleicht hat es den Hohenpriester gegeben, der ihm dabei geholfen hat. Irgendeiner wird es gewesen sein. Und er richtete sich nach dem Vorbild von David aus. Wie lange war das her? Lange, lange Jahrzehnte war es her, dass David regiert hatte. Und nach 8 Jahren Regierungszeit geht er seine ersten Schritte. Wie sehen diese Schritte aus? Als er als Teenager im Alter von 16 Jahren anfängt, die Geschicke in die Hand zu nehmen. Ich stelle mir vor, dass er sich ein paar Fragen fürs Leben gestellt hat. Fragen, für die wir 45 Jahre alt werden mussten, meine Frau und ich, um diese Fragen zu stellen. Was ist der Sinn meines Lebens? Gibt es einen Sinn für das Leben? Natürlich gibt es einen Sinn, aber ihn zu finden. Was ist meine Aufgabe als König? Ich sitze hier jetzt als 16-Jähriger und habe keine Ahnung und bin König und soll regieren. Was ist meine Aufgabe? Die Frage wird er sich auch gestellt haben. Und welche Ziele sollte ich haben? Und dabei hat er immer auf David geschaut, immer gesucht, was er von David erfahren konnte, vom König David. Das war sein Blick zurück. Nach vorne konnte er nicht blicken und der nahe Blick, der sah ziemlich schwierig aus. Sein erster konkreter Schritt war, das Ziel zu suchen und mit dem Ziel zu gehen. Wir lesen es noch einmal ganz bewusst in Vers 3 und im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch, ja oder nur diesen Text, er fing an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Er fing an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Das ist der alles entscheidende Impuls bei diesem 16-jährigen Teenager. Das ist das, was ihn ausrichtet, was ihn auf die richtige Spur bringt. Dabei stand er auf einer Liste langer Könige seit David und er war der Letzte. Das heißt also, allerletzte war dann sein Sohn, der nachher in die Gefangenschaft ging. Aber er war am Ende dieser Königsgeschichte und er war König. Er war kein Knecht. Und was stellen wir uns unter einem König vor? Der hat doch alles. Der hatte seine Pferde gehabt und seine Felder gehabt und seine Weinberge gehabt und seine Diener gehabt und sein Gold gehabt und alles hat er gehabt. Hätte sich doch wahrhaftig zurücklehnen können und sagen können, wow, 16 Jahre König, mir geht's gut, das lebe ich jetzt aus, ich habe alles, wunderbar. Und er sucht David. Wären wir auch so, haben alles, müssen nicht mehr für das Leben irgendetwas besorgen, das kommt alles von alleine. Und dann schauen wir auf Gott. Und an dieser Stelle kommt für mich die Frage des Vorbildes nochmal auf. Die, glaube ich, für uns alle eine wichtige Frage ist, welche Vorbilder hatte Josia? Wir können es ja mal durchgehen. Sein Großvater Manasse, wie ein Beispiel, dessen letzten 6 Jahre hat er miterlebt. Manasse war der König, der am längsten regiert hat und über den sich Gott am meisten geärgert hat. Da fasst also so einiges zusammen. Ich habe immer gestaunt, dass der 55 Jahre regiert hat und Gott war sowas von sauer auf ihn und auf das, was der alles angestellt hat, dass ich mich gefragt habe, warum hat er den so lange regieren lassen? 55 Jahre regierte er. Und er reizte Gott wirklich zum Zorn, zum außerordentlichen Zorn. Wir können das nochmal in 2. Chroniker 33, 1, 2 und 9 sehen. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Er machte es noch schlimmer als die Nationen, die Gott vertrieben hatte. Aber Manasse verführte Juda und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel ausgetilgt hatte. Er war auch noch ein Verführer, er hat das Volk verführt, er hat noch obendrauf gesattelt. Wenn wir uns das so deutlich machen, unglaublich, unfassbar. Und das konnte er 50 Jahre tun. In 2. Könige 20, Vers 18 lesen wir eine Voraussage, eine Weissage auf Manasse und seinen Weg. 2. Könige 20, Vers 18. 2. Könige 20, Vers 18, bitte. Danke. Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, Manasse war ein Sohn, es geht hier um Chisga, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Da sagte Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast. Aber er sagte sich, wenn doch nur Friede und Sicherheit in meinen Tagen bleiben. Er hört schon, dass Teil seiner Söhne entführt werden nach Babel. Und Manasse ist einer von denen. Der das Königtum nach Hiskia antritt, muss nach Babel gehen. Und was sagt Hiskia? Das trifft mich auch immer wieder. Das ist so ein kleiner Nebensatz. Hauptsache ist es Friede in meinen Tagen. Mir ist das ganz egal, was danach kommt. Wenn ich im Frieden leben darf, dann ist es gut. Und das ist ja das System, in dem wir in unserer Gesellschaft und unserem Land leben. Nicht, wenn es uns gut geht, dann ist das wunderbar. Und noch mehr Rente und noch mehr Sozialleistungen und was nachher die Kinder und Enkelkinder kriegen. Das ist ja völlig egal. Nicht? Hauptsache uns geht es gut. Ich weiß, wir denken nicht alle so. Ich weiß, auch die meisten haben einen Blick dafür, aber in der Politik ist gar kein Blick dafür da. Zurück zu Manasse. Er wird tatsächlich gefangen nach Babel geführt. Und in der Not flehte Manasse zu Gott. Nach 50 Jahren Gräuel und Götzendienst wird er gefangen nach Babel geführt und er betet zu Gott, er sucht ihn tatsächlich. Das ist so dieses Beispiel, wenn wir in der Not sind, dann kommen wir, dann suchen wir Gott und dann brauchen wir ihn. Und so ging es ihm auch. Und Gott erhörte ihn. 2. Chronik 33, Vers 13. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Das fasziniert mich auch. Nach 50 Jahren katastrophaler Regentschaft flehen zu Gott und Gott erhört. Was ist das für ein großer und barmherziger Gott, der unsere Schuld und Sünde wegwischt und da, wo wir ernsthaft zu ihm kommen, sagt, ja, komm zu mir, ich will mit dir gehen. Ich bin für dich da. Was ist das für ein großer Gott? Manasse baute den Altar des Herrn wieder auf. Er korrigierte seinen Stil, aber das Volk kam nicht mit. Das wollen wir auch noch lesen in Jeremia 3, 6 bis 10. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia. Hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum und hurte dort. Und ich sprach, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren? Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Juda sah es. Und sie sah auch, dass sich Israel, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Doch ihre Schwester Juda, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Es geschah durch die Leichtigkeit ihrer Hurerei, entweihte sie das Land, denn sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz. Und selbst bei alledem ist ihre Schwester Juda, die Treulose, nicht mit ihrem ganzen Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Da war Manasse in seinen letzten Jahren einer, der auf den Herrn schaute. Da kam Josia als einer, der Gott suchte und mit ihm seine Königschaft begründete. Und das Volk ging nicht mit. Sie lebten in einer Scheinfrömmigkeit. Sie lebten in ihrer Gewohnheit. Sie hatten den Altar im Tempel, aber dann noch zur Sicherheit den anderen Götzen oben auf den Höhen unterm Baum oder das geschnitzte Stück Holz zu Hause, das sie dann anbeteten. Man war nicht bereit, die Gewohnheiten loszulassen. Und so hatte der Herr nicht den ersten Platz in ihrem Herzen. Ich das so für mich so auf die Situation der Christenheit heute umsetze, da will ich nicht sagen, dass wir alle Götzendienst betreiben, aber von dieser Ernsthaftigkeit, die der Herr fordert, ist sie wirklich da? Oder ist nicht vieles, was wir tun in den Augen unseres Vaters im Himmel, nicht gut? Ist nicht vieles, das wir korrigieren müssen? Ist es nicht so, dass wir uns in unseren Herzen fragen müssen, Herr, wie stehe ich zu dir? Hast du wirklich den ersten Platz bei mir? Bin ich der, der dich in allem fragt und sucht? Bin ich der, zu dem du reden kannst und der hört und setzt das um? Josia hatte die letzten Jahre von Manasse miterlebt, als Kleinkind. Was immer er bis zu einem 8. Lebensjahr erfasst hat, wissen wir nicht. Die Frage ist, was hat ihn geprägt und beeindruckt? Das, was er hörte über Manasse, diese 50 Jahre Götzendienst in schlimmster Weise oder dann die letzten 5 Jahre unter Gottes Gnade. Den nächsten, den wir angucken wollen, ist sein Vater, der König Ammon. 2. Chroniker 33, 21 bis 25. 22 Jahre war Ammon alt, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie sein Vater Manasse getan hatte. Und Ammon opferte allen Götterbildern, die sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen. Und er demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sein Vater Manasse sich gedemütigt hatte, sondern er, Ammon, vermehrte die Schuld. Und seine Knechte verschworen sich gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus. Das Volk des Landes aber schlug alle, die sich gegen den König Ammon verschworen hatten. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stelle. Ammon vermehrte die Schuld. Die Umkehr seines Vaters hat er überhaupt nicht registriert, sondern er stieg in den Götzendienst ein und machte noch mehr. Er drehte die Uhr zurück. Das war er. Und dann kam ein großes Blutbad, und dieses Blutbad ist die Basis der Königsherrschaft dieses 8-jährigen Josia. Das müssen wir uns auch vorstellen. Vater umgebracht. Und dann alle, die ihn umgebracht haben, also ein einziges Morden, und aus diesem Morden heraus wird der 8-jährige König. Er hätte allen Grund gehabt, diese Gräuel fortzusetzen, denn das hat er ja alles erlebt. Er hätte seinem Großvater oder seinem Vater folgen können. Das war für ihn live, das war für ihn nah, aber er tat etwas völlig anderes. Er suchte König David. Er ging in den Spuren von König Josaphat oder auch in den Spuren seines Urgroßvaters, König Hiskia. Es gab so einige, die treu dem Herrn gedient haben. Und genau da blickt er hin. Was ist das für ein Blick zurück? Ein gewaltiger Blick. Er suchte die, die Gott gedient haben. Er suchte die, die in einer engen Beziehung mit Gott das Volk richtig geführt haben. Was für ein Blick zurück. Die letzten 50 Jahre fand er da gar nichts. Da fand er das Gegenteil. Länger noch. Und so wurde Josia wie seine Vorbilder ein gerechter König. 2. König 23, 25. Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht mehr aufgestanden. Was eine Beschreibung für diesen Mann, diesen König Josia. Es gab keinen König vorher wie ihn, der umgekehrt ist, mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen dem Herrn gedient hat, seine Seele eingesetzt hat. So wie es ja für uns heißt, du sollst mit deiner Seele und deiner ganzen Kraft mit ganzem Herzen deinen Herrn lieben. Und den Nächsten wie dich selbst. Da sind diese intensiven Worte auch da. Das war also das, was inhaltlich in ihm passierte. Er hat das ganze Gesetz Mose ausgelebt. Ich finde das überwältigend, was er getan hat. Sonst
wurde er ein gerechter König. Er hat einiges getan, das will ich nur kurz aufzählen, weil es in die Geschichte hineingehört.
Aber dann eigentlich noch ein paar andere Gedanken. Er reinigte Juda und Jerusalem von den Götzendiensten. Er schaffte die Altäre ab. Er verbrannte die Priester und streute ihre Asche auf die Altäre, um die damit zu verunreinigen. Er renovierte den Tempel, der ein trauriges Dasein gefristet hatte. Und beim Rausschaufeln des Geldes fanden sie die Tora-Rolle, das fünfte Buch Mose, und haben es gelesen. Und das hat ihn ganz neu angesprochen. Gottes Wort hat ihn neu berührt, seinen Weg weiterzugehen. Und er schloss seinen Bund mit dem Herrn und er führte eine große Reformation durch, eine viel größere, als die Luther gemacht hat. Aber es führte nicht dazu, dass das Volk zum Glauben kam. Er ja, ganz alleine als der Vorreiter. Und er führte ein großes Pessachfest oder führte das Pessachfest wieder ein. 2. Chronik 35, 18 wollte ich dazu noch lesen. Ein Passa wie dieses aber war in Israel nicht gefeiert worden seit den Tagen des Propheten Samuel. Wie lange nicht mehr? Das müssen wir uns auch einmal klar machen. Denn alle Könige von Israel hatten kein Passa gefeiert, wie das Josia feierte. Und die Priester und die Leviten und ganz Juda und Israel, das sich einfand und die Bewohner von Jerusalem. Von Hiskia wird das ähnlich gesagt. Der hat Passa auch einmal so gefeiert. Aber es war nicht mehr Mittelpunkt. Es war nicht mehr diese Wallfahrtsfeste als der geistliche Mittelpunkt da. Und auch den stellt Josia wieder her. Also er arbeitet an allen geistlichen Ecken intensiv und hat es überlebt. Die Priester, Baalspriester alle, die haben ihn nicht erschlagen. Das Volk hat ihn nicht erschlagen. Das hätte man eigentlich erwarten müssen, denn er hat ihnen ja alles weggenommen. Er hat ja eine brutale Umkehr gebracht in Richtung auf den Herrn. Das war sein Weg, sein Leben war auf Gott ausgerichtet, alles tun zur Ehre Gottes. Sein Leben war daraus ausgerichtet, das geistliche Leben zu erneuern für die ihm Anvertrauten in der Hoffnung auf Erweckung. Wie sieht unser Leben aus? Und das soll für uns der Schlussgedanke sein. Und ich fange auch damit mal nach der Frage des Vorbildes an. Hast du ein Vorbild oder hast du keins? Oder nach welchem Vorbild richtest du dich aus? Ich gehe mal raus aus diesem Saal und spreche euch mal nicht an, so was ich in der Welt erlebt habe. Da sind dann die Vorbilder, die großen Fußballkönner, die 3 Tore oder 5 Tore in einem Spiel schießen und dann als Fußballgötter angehimmelt werden. Ich weiß nicht, ob das Vorbilder sind, aber so, wenn man die vielen tausend Menschen sieht, die in die Fußballstadien geht, dann drückt sich das irgendwo auf, dass das für sie ein Vorbildcharakter ist, was sie da haben. Oder Medaillenrausch, wenn es irgendwelche Weltmeisterschaften gibt, oder Rausch, wenn irgendwie Deutschland Sieger wurde. Vielleicht auch noch erfolgreiche Schauspieler oder Musiker, die angehimmelt werden und als Vorbild gesehen werden. Vielleicht auch ganz erfolgreiche Geldverdiener oder Geldvermehrer, sage ich mal bewusst. Man kann das Geld ja auch anders vermehren als nur im Verdienen. Oder vielleicht ist die menschliche vollendete Schönheit so ein wichtiges Idol, wonach man sich ausrichtet. Ich glaube, es gibt noch andere Möglichkeiten. Man könnte die Großeltern nehmen, wählen. Die waren nun gerade bei Josia nicht so das geeignete Maß. Das heißt, sie sind es nicht immer. Aber da, wo Familien intakt sind, in Beziehungen, Eltern, Kinder, Enkel, da ist es häufigerweise so, dass diese Großeltern als erfahrene Gläubige, und ich setze das mal als Basis, wirklich ein Stück Vorbild sein können. Sie sind anders als die Enkel. Man muss dann vielleicht darauf hören. Vielleicht könnten die Eltern auch ein Stück Vorbild sein. Also in unseren Kreisen, stelle ich mir vor, müsste das eigentlich so sein. In der Welt heute, wo die Eltern sich um ihre Kinder nicht mehr kümmern, ist das auch mit Vorbild nichts. Also suchen wir uns vielleicht ein paar andere noch. Glaubensgeschwister. Schaut euch mal so in der Gemeinde um. Wo gibt es Geschwister, die für mich ein Stück Vorbild sind? In ihrem Leben mit Jesus, wo dieses Leben mit Jesus sichtbar wird in ihrem Tun. Das wäre ein geeignetes Vorbild.
Ich nenne solche Vorbilder Väter und Mütter in Christo. Ich selber habe 2 Väter in Christo gehabt. Leider bin ich heute so alt, dass meine deutlich älteren Väter in Christo nicht mehr leben. Ich bedauere das sehr. Es waren für mich ganz starke und ganz wichtige Vorbilder auf meinem Weg. Einen kennt ihr möglicherweise. Es war Erich Rausch, der Gemeindeleiter in der Delle war, Vorsitzender der Evangelischen Allianz, das ist jetzt 40 Jahre her, der unsere Familie getauft hat. Das war für mich so ein Vorbild. Und ich habe einige wunderbare Jahre mit ihm erleben dürfen, bevor ihn dann seine schwere Krankheit dahin gezogen hat. Und es gibt noch eine Möglichkeit, und das ist Gottes Wort. Gottes Wort intensiv zu lesen, auf mich wirken zu lassen. Das hat so etwas wie eine Vorbildwirkung. Wenn ich mich dem Wort Gottes aussetze, wenn ich dieses Wort auf mich wirken lasse, ich sage zum Beispiel als eines, wenn du morgens früh mit Gott anfängst, mit Gottes Wort anfängst, dann kommt etwas hinein in dein Herz und es nimmt den Platz ein. Den Platz, den sonst ganz andere Dinge einnehmen. Das müssen wir uns auch mal deutlich machen. Wenn ich Jesus in mein Herz hineinlasse, morgens früh, dann ist die Abwehr für allen anderen Müll, der zu mir kommen könnte, ganz stark. Und wenn ich es offen lasse bei mir, dann habe ich offene Scheunentore für alles, was so am Tag auf mich reinströmen kann, in mich hineinkommt. Ich erlebe das an mir selber. Ich nehme mir vor, jeden Tag zu lesen, jeden Tag in Gottes Wort, mit Gottes Wort anzufangen. Manchmal gelingt es nicht, manchmal ist es dann nicht so ernsthaft und dann merke ich den Unterschied. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, Vorbild zu haben. Um das wahre Leben, das Leben in Jesus zu finden, musst du dich auf die Suche machen. Das passiert nicht von alleine. Suche und du wirst finden. Suche dir die richtigen Vorbilder aus, die dir auf dem Weg helfen. Die diese Spur dir zeigen, die Spur zu David zurück, die Spur zu den Menschen, die im Glauben gelebt haben. Nimm Gottes Wort, lies es und höre es und tu, was es dir sagt. Hör nicht eine gute Predigt und dann gehst du nach Hause und sagst, oh, die war aber sehr gut und du hast 2 Stunden später alles vergessen, sondern das, was dich besonders angesprochen hat, das tu auch. Das setz um in deinem Leben. Die heutige Gesellschaftsordnung, die sieht das anders. Und die wird dir dabei nicht viel helfen können. Ganz im Gegenteil, dagegen wirst du dich wehren müssen. Du musst so ein Stück wie ein Fisch gegen den Strom schwimmen, sonst gelingt dir das nicht. Aber sei dir klar, nur in Jesus Christus, nur wenn du ihn suchst, wirst du dieses wahre Leben in ihm finden. Und das ist das, was er von uns möchte. Er möchte, dass wir Jesus suchen, dass wir ihn suchen von ganzem Herzen. Er wird sich finden lassen. Da, wo wir suchen, ist er bereit und wartet auf euch. Er liebt dich, jeden von uns liebt er ganz inniglich. Und er möchte dir Leben im Überfluss geben. Er möchte nicht, dass du verloren gehst. Er möchte, dass du mit ihm gehst, dass du sein Jünger wirst, dass du dieses wahre Leben hast. Das ist sein Wille. Geh los und such ihn. Und so wie Josia belohnt wurde für sein Suchen, für seinen Weg, so wirst auch du das wahre Leben finden und es erneuern und erfrischen, wenn du es schon hast, wenn du auf die Suche gehst und wenn du ernsthaft Jesus in dein Leben hineinlässt. Lasst uns beten. Wer betet mit uns?